Die Predigt ist überschrieben mit eine erstaunliche Frau. Und diese erstaunliche Frau wird uns in Matthäus präsentiert. Und ich lese den Predigttext aus Matthäus 15, 21 bis 28 und bitte euch dazu aufzustehen. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus Christus, ich danke dir, dass du allmächtig bist, dass du der Herr bist über Krankheit, über Leben, über Tod. Manchmal können wir deine Beweggründe nicht ganz nachvollziehen. Manchmal überraschst du uns, so vielleicht wie in dieser Geschichte. Und doch bist du derjenige, der alles in seiner Hand hält und der alles einem Plan zuführt. Und ich danke dir, dass wir das wissen können, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du immer derselbe bist und dass du alles in deiner Hand hältst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. So.
Ja, schon eine sehr erstaunliche Frau. Aber starten wir erst einmal mit einer anderen Frage. Wie stellen wir Menschen überhaupt eine Verbindung zu Gott, zu dem Allmächtigen her? Den meisten Menschen, so weltweit gesehen, fallen da im Wesentlichen zwei Optionen ein. Die eine gibt es schon seit der Antike, da wird Gott im Grunde eher so als so ein blutrünstiger Tyrann gesehen, den man ständig durch Wohlverhalten und Opfer besänftigen muss. Die zweite Vorstellung, die finden wir hauptsächlich in unserem Kulturkreis hier im Westen. Da verbindet man die Vorstellung über Gott ja so eher mit einer spirituellen Kraft, einer Kraft, die man jederzeit anzapfen kann. Ein Weg wäre Meditation. Und das Gute bei der ganzen Geschichte ist, dieser Gott, der so in den Köpfen, den man sich vorstellt, der stellt eigentlich keine Fragen. Normen, Gebote und dergleichen spielen eine eher untergeordnete Rolle. Gott bleibt bei dem ganzen Geschehen merkwürdig, anonym, im Hintergrund auch ziemlich tolerant. Ihm scheint es fast egal zu sein, wie man lebt, solange man sich einigermaßen anständig verhält. Naja, und das Gute ist, was anständig ist, überlässt er im Großen und Ganzen uns. Kurz gesagt, Gott ist so, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn brauche, wie er mir Kraft gibt. Man kann klar sagen, also beide Vorstellungen haben nichts mit der Bibel zu tun. Und nun berichtet uns der Evangelist Matthäus von einer wirklich bemerkenswerten Frau, die offensichtlich bei ihrer Begegnung mit Jesus alles richtig macht. Das ist erstaunlich, denn sie ist Heidin. Sie kennt den Gott Israels noch nicht. Ja, und dazu kommt, ihr habt den Text ja eben gehört, dazu kommt, dass Jesus sich sehr, sehr merkwürdig zu verhalten scheint. Eigentlich so, wie wir ihn nicht kennen. Er war doch sonst immer so zugewandt den Menschen gegenüber. So kennen wir ihn nicht. Kurz zum Hintergrund, Jesus hatte einmal wieder Auseinandersetzungen gehabt mit religiösen Führern und ist dann einfach mal über die Grenzen von Galiläa in den Norden ausgewichen. Es scheint, dass er einfach mal Abstand, mal Ruhe brauchte, aber Ruhe findet er wieder nicht. Eine Frau hört von seiner Ankunft, da Tyros nicht weit von der Grenze zu Israel entfernt liegt, müssen ihr so die Sitten und Gebräuche der Juden einigermaßen vertraut gewesen sein. Sie muss gewusst haben, dass sie eigentlich nicht die religiösen, die moralischen, die kultischen Voraussetzungen mitbringt, einen jüdischen Rabbi aufzusuchen. Sie war eine Heidin. In der damaligen Zeit als Frau ohne gleichberechtigte Stellung Männern gegenüber. Und darüber hinaus war sie eben kultisch unrein. Und damit hat sie nach jüdischen Maßstäben überhaupt kein Recht, einen gläubigen Juden anzusprechen und schon gar nicht einen Rabbi. Aber das ist ihr vollkommen egal. Sie kommt unangemeldet, fällt vor Jesus nieder und bittet ihn, einen Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Und das darin übersetzte Verb steht in der Präsensverlaufsform. Das heißt, sie bittet und bittet, niemand und nichts kann sie aufhalten. Ja, und nun, was antwortet Jesus dieser Frau, die da bittend vor ihm kniet? Ganz merkwürdig. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Was ist das für eine Reaktion? Was für eine kaltherzige Abfuhr? Wie gesagt, so kennen wir Jesus eigentlich gar nicht. So oft oder eigentlich immer so zugewandt. Die Not der Menschen sehend. So lass uns nun kurz darüber nachdenken, warum sich Jesus wohl so verhalten hat. Und danach liegt der Schwerpunkt auf dieser wirklich sehr bemerkenswerten Frau. 4 kurze Punkte. Richtig ist, dass Jesus tatsächlich seinen Dienst zunächst fokussiert, konzentriert hatte auf Israel. Klar, dafür gibt es eine heilsgeschichtliche Komponente. Jesus war zunächst einmal zu den Juden gesandt, wo er dann auch leiden, sterben sollte, auferstehen sollte. Die Urgemeinde sollte zunächst einmal in Jerusalem durchstarten, die Keimzelle. Kein Römer, kein Grieche, Petrus sollte der Fels sein. Klar war aber auch schon von der ganzen Bibel her, vom Alten Testament her, das Ziel war dann immer irgendwann auch Weltmission gewesen, Heidenmission. Das war immer das Ziel. Und doch gibt es eine Reihenfolge, die Gott in seiner Souveränität bestimmt hat. Und natürlich muss man auch rein praktische Gründe annehmen. Jesus als einzelne Person, was hat er schon für ein Theater gehabt? Allein mit seinen Jüngern, mit seinem Umfeld ist das Blatt immer wieder auf und ab gereist. Er konnte nicht die ganze Welt als Einzelperson in den Blick nehmen. Ums Pfingstereignis herum haben sich dann Tausende bekehrt, die dann auch aufgrund von Verfolgungssituationen in die umgegenden Länder verstreut wurden und dort die gute Nachricht dann auch weitersagten. Ja, aber dennoch ist Jesu Reaktion auf die Bitte dieser Frau noch merkwürdig. Wie kann er sie und mit ihr auch alle anderen Heiden, also auch uns, auch wir sind Heidenvölker, mit Hunden vergleichen? Was soll das? Ich habe mal ein nettes Bild mitgebracht. Es ist wichtig, an dieser Stelle zu beachten, welches Wort Jesus im Urtext gebraucht. In der damaligen Zeit waren die meisten Hunde halb wilde, dreckige, abfallfressende, streunende Köter. Manche Juden nannten deshalb die Heiden Hunde, weil sie kultisch unrein waren. Aber Jesus gebraucht hier ein unübliches Wort. Es ist eher so eine Verkleinerungsform, eine Verniedlichungsform, was man eher so mit Hündchen oder Welpen übersetzen könnte. Also Jesus gebraucht einen Ausdruck, und das müssen wir realisieren, mit dem man auch damals nicht üblicherweise jemanden beleidigte. Deshalb bewusst dieses niedliche Hundebild. Und was Jesus dieser Frau sagen will, ist das Folgende. Du weißt doch, wie Familien ihre Mahlzeiten einnehmen. Zuerst werden die Kinder am Tisch satt und dann bekommt ihr Haustier auch etwas. Und es ist auch nicht richtig, diese Reihenfolge umzukehren. Das kleine, niedliche Hündchen bekommt seinen Anteil, aber erst, wenn die Kinder satt sind. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch zu beachten, dass ein geschriebener Text, und das gilt auch mit Bibeltext, leichter missverstanden werden kann, als wenn eine Person uns direkt gegenübersteht. Dann nehmen wir noch ganz andere Informationen auf, Mimik, Gestik, Tonfall, Lautstärke. Über all diese Dinge bekommen wir wichtige Informationen darüber, wie unser Gegenüber seine Aussage dann auch meint. Natürlich ist es ein großer Unterschied, ob jemand einem in einem aggressiven Tonfall jemand anderen als Hund beschimpft oder von einem kleinen Hündchen spricht, womöglich mit einem freundlichen oder zumindest bedauernden Tonfall. Also gehen wir mal davon aus, dass Jesus seine Zurückweisung nicht harsch, nicht aggressiv ausspricht, denn das hat er niemals bei Hilfesuchenden getan. Und noch ein vierter Punkt, und vielleicht ist das sogar der entscheidende Punkt. Wenn wir uns die Jesus-Geschichten anschauen, dann wird deutlich, dass Jesus durchaus oft Provozierendes oder Herausforderndes gesagt hat, um bei seinem Gegenüber eine Reaktion herauszufordern, hervorzubringen, die etwas über die Herzenshaltung deutlich macht. Und dabei konnte es sich sowohl um Positives wie Negatives handeln. Ein Beispiel, als ein selbstgerechter junger Mann, der die Gebote Gottes so gut er kann, einhält, Jesus nach dem ewigen Leben fragt, antwortet dieser: Verkaufe deinen ganzen Reichtum und gib's den Armen und folge mir nach. Ganz klar eine Provokation. Diese Forderung wird nicht grundsätzlich im Alten und auch nicht im Neuen Testament als Bedingung genannt, um in die Nachfolge Jesu zu treten. Da hätten wir alle nicht unsere Häuschen oder auch Wohnung und ja, bis zur Krawatte, wie auch immer. Was ist der Grund? Jesus kennt die Menschen. Es wird immer wieder gesagt, er kannte das Herz, die Einstellung. Und Jesus kennt auch die destruktiven Bindungen im Leben dieses jungen Mannes, der auf der einen Seite auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem ewigen Leben ist. Und doch hat er schon einen Götzen, der ihn daran hindert, Gott zu begegnen. Und man kann nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen. Sein Gott ist im Grunde sein Geld. Das ist ihm gar nicht bewusst, aber das genau will Jesus ja herausarbeiten. Denn das zeigt sich ja daran, dass er, obwohl er wirklich auf der Suche ist, auch weil er das wirklich ernst meint, dann, wo es hart auf hart kommt, geht. Er geht zwar traurig, aber er geht eben. Er verlässt Jesus. Gott ist ihm wichtig, er ist ihm bestimmt sehr, sehr wichtig, aber am Ende steht sein Reichtum noch über Gott und wird damit zu seinem Götzen. Nun wird bei dieser Frau durch diese provokative Rede etwas ganz Positives offenbar. Und damit gehen wir zum zweiten Teil über, eine wirklich bemerkenswerte Frau. Klar, die Zurückweisung durch Jesus muss auch für sie eine große Herausforderung gewesen sein, aber offensichtlich erkennt sie, dass die Antwort Jesu nur zur Hälfte Provokation ist. Offensichtlich erahnt sie zwischen den Zeilen auch ein Angebot Jesu. Und sie nimmt diese Herausforderung an und durch ihre Haltung drückt sie etwa Folgendes aus. Ich verstehe dich, Herr. Ich gehöre nicht zu deinem Volk. Ich bete nicht den Gott Israels an. Noch nicht. Und deshalb hast du natürlich recht mit dem, was du sagst. Das sehe ich auch ein. Es ist erstaunlich, dass die Frau nicht beleidigt ist. Sie ist demütig genug, nicht auf vermeintliche Rechte zu pochen. Sie gibt zu, ich weiß, dass ich hier keinen Platz an diesem Tisch habe. Aber, das große Aber dennoch ist auf dieser Tafel doch genug für alle da. Ich brauche mein Essen so dringend, mein Kind leidet. Und so zeigt sie, und das ist in meinen Augen sehr bemerkenswert, sie zeigt neben ihrer Demut gleichzeitig eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit. Sie kämpft mit Jesus so ehrerbietig, wie sie nur kann, aber sie weigert sich, einfach ein Nein hinzunehmen. Es ist großartig, was diese Frau tut. In unserer westlichen Kultur kennen wir manchmal gar nicht so sehr diese Art, für unsere Anliegen einzutreten. Manchmal neigen wir dazu, auf vermeintliche Rechte zu pochen und denken, das steht uns zu. Vielleicht sagen wir es nicht laut, aber wir sind doch innerlich von unserem so anständigen Charakter überzeugt. Wir denken, das muss doch so sein. Aber lernen wir von dieser wirklich tollen Frau. Bei ihr verbindet sich wirkliche Demut mit einer starken Hartnäckigkeit. Sie bleibt dran, ohne auf irgendwelche Rechte zu pochen. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin, sondern sie sagt, gib mir, was ich nicht verdient habe, weil du so gut bist. Eine ganz andere Denke. Und ohne dass es ihr bewusst ist, folgt sie damit dem Beispiel von vielen, vielen alttestamentlichen Vorbildern, die mit Gott sowohl demütig als auch hartnäckig gerungen haben. Es gibt viele Beispiele. Eins der bemerkenswertesten ist das von Mose. Das Volk Israel hatte seinen Herrn in der Wüste immer wieder unglaublich provoziert, obwohl sie Wunder über Wunder erlebt hatten. Und das gipfelt dann schließlich darin, dass sie sagen, diesen Gott wollen wir nicht mehr. Ja, wir wollen auch einen sichtbaren Gott. Wir wollen einen Gott, den wir selber geformt haben. Und so ein Gott, der soll uns vorangehen. Diesen Gott, der so ist, wie er ist, den akzeptieren wir nicht mehr. Diesen Gott setzen wir ab. Und dann folgen wir nur noch einem Gott, den wir uns selbst geformt haben. Und dann nötigen sie Aaron, einen goldenen Stier herzustellen. Ja, nun haben sie ihren Gott, der ihnen vorangehen soll ins verheißene Land. Oder doch wieder zurück nach Ägypten. Also das wechselt manchmal minütlich bei diesen Leuten. Und dieses fast 4000 Jahre alte Konzept ist auch heute hier unter uns in Deutschland überaus populär. Man erfindet sich seinen eigenen Gott. Viele Menschen glauben durchaus an eine höhere Macht und bedienen sich dabei bei den unterschiedlichsten Gottesvorstellungen. Da verbinden sich hinduistische und buddhistische und esoterische und christliche und individuelle Bestandteile und humanistische. Und so formt man sich seinen Gott in so einer Patchwork-Methode. So einen Gott, wie man ihn gut findet, wie man ihn richtig findet, wie er einem hilft, wie er einem auch nicht allzu sehr stört. Zurück zu Mose. Mose hatte gerade im Zelt der Begegnung mit Gott einen der heiligsten Momente aller Zeiten erlebt. Und hatte dann, nee, nicht im Zelt der Begegnung, das war auf dem Berg, ja, und hatte die 10 Gebote empfangen, die für alle Menschen zu allen Zeiten ethischen Richtlinien. Ein unglaublicher Moment. Und du kommt Mose vom Berg herab und während unten das Volk um das goldene Kalb tanzt. Was für ein Kontrast. Und nun will Gott dieses Volk zurecht vernichten und sagt, aus dir werde ich ein neues Volk machen, das ich dann weiterführen werde. Und dann ringt Mose in langen, langen Gesprächen mit seinem Herrn. Und diese Gespräche gipfeln in das unglaubliche Angebot, das Mose Gott macht und sagt, bitte vergib ihnen ihre Sünden. Und wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch des Lebens. Streiche mich. Natürlich nimmt der Herr dieses Angebot nicht an. Aber aufgrund des demütigen, aber hartnäckigen Ringens mildert der Herr die Strafe erheblich ab und geht dem Volk weiterem voran. Und schließlich, nach 40 Jahren, erreichen sie das verheißene Land. Zurück zu dieser bemerkenswerten Frau. Sie ringt mit Gott so demütig, wie sie kann, aber gleichzeitig mit großer Hartnäckigkeit um ihre Tochter. Und Jesus, wie reagiert er? Da antwortete Jesus und sprach, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Der Herr lobt ihren Glauben. Zu glauben heißt ja, zu vertrauen, Jesus zu vertrauen. Und genau das tut diese erstaunliche Frau. Immer wieder muss Jesus Freund und Feind kritisieren. Warum? Weil es ihnen an Glauben mangelt. Und durch die ganze Haltung dieser tollen Frau macht sie deutlich, dass sie das Wesen von Gnade verstanden hat. Und somit hat sie den Kern des Evangeliums besser erfasst, ja, als viele Insider um Jesus herum. Gott handelt aufgrund von Gnade. Ich habe es mir nicht verdient. Und trotzdem will Gott uns helfen. Aber diese Gnade, die sollen wir auch mit Nachdruck und mit großer Entschlossenheit ergreifen wollen. Noch weiß die Frau doch gar nicht, dass Jesus kurze Zeit später auch für ihre Sünde am Kreuz sterben wird. Gottes groß angelegten Heilsplan über die Jahrtausende hinweg in der Bibel aufgezeichnet, die kannte sie doch noch gar nicht. Und doch hat sie mehr vom Wesen der Gnade, somit vom Kern des Evangeliums erfasst, als viele Menschen im Umfeld Jesu, die immer dabei gewesen waren. Bei dieser heidnischen Frau zeigt sich eine Verknüpfung von Demut und Hartnäckigkeit. Wäre sie nur demütig gewesen, wäre es auch schon klasse gewesen. Aber es gibt auch so eine fatalistische Demut. Ach, ich bin es ja sowieso nicht wert und lass mal. Nein, diese Demut verknüpft sie mit Hartnäckigkeit. Sie bleibt dran. Wäre sie nur hartnäckig gewesen, dann wäre es vielleicht zu einem unverschämten Einfordern gekommen. Nein, diese Verknüpfung ist entscheidend. Sie vertraut darauf, dass Jesus gut ist und das verleiht ihr diese Hartnäckigkeit, die unseren Herrn wirklich tief beeindruckt und ihn zum Handeln veranlasst. Sie setzt auf die Güte Jesu und hat damit den Kern und die Gnade des Evangeliums erfasst. Sie hat nur wenig Wissen, sie hat nur wenig Licht, wenig Erkenntnis, aber dieses kleine Licht, das hält sie Jesus mit großer Entschlossenheit entgegen. Und das ist nochmal eben der Überblick so zum Schluss. Es gibt diese Reihenfolge der Sendung Jesu. Hündchen welken, kein Köter, keine Beleidigung. Wir müssen die Grenzen des geschriebenen Textes beachten, dass so oft vieles auch noch zwischen den Zeilen zu erfassen gilt. Oft gebraucht Jesus Provokation, um Herzenshaltung zu offenbaren. Und dann diese erstaunliche Frau, wo sich Demut und Hartnäckigkeit vereint, wo Glaube da ist und wo offensichtlich eine Erkenntnis vorhanden ist, was Gnade ist. Amen.